SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier in Appenzell. Wir sitzen Open Air auf einer ganz speziellen Bühne, der Lady, und wir haben jetzt vorhin mit einer gewissen Beruhigung gehört, dass es erst in der zweiten Tageshälfte kommt, geht gewittern und regnen. Die Lady, das ist eine Wanderbühne, die man extra für ein grosses Jubiläum konstruiert hat. Die beiden Appenzell feiern nämlich das Jahr vor 500 Jahren. 1513 ist Appenzell damals noch als Eisland der Eidgenossenschaft beigetreten. Die Lady ist darum unterwegs im Appenzellerland und es gibt an jedem Standort einen Haufen Veranstaltungen auf der Bühne, unter der Bühne. Dort hat es nämlich einen Kaffee und neben der Bühne. Und heute sind also wir auf der Bühne, persönlich mit der Skirennfahrerin Mirena Küng und mit dem Konzeptkünstler Hans-Rudi Fricker. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe seit 1513 ist das Appenzell der Eidgenossenschaft beigetreten, ist eigentlich als 13. Stand aufgenommen worden. Das würde mich interessieren, Hans-Rudi Fricker, was bringen jetzt eigentlich die Appenzeller seit 500 Jahren in den Bund ein?
Schwierig. Ich habe mir das überlegt, weil ich da eingeladen wurde beim vom Kanton, ein Projekt zu machen zu dieser Feier. Und ich habe dann gefunden, wir können uns ja nicht noch selber wie Weihräuchern im Kanton. Und habe darum, das war gestern so eine Veranstaltung gewesen, 30 Leute eingeladen aus diesen alten Kantonen, zu denen wir hier als 13. Kanton beigetreten sind. 30 Leute eingeladen, die hier angekommen sind und hier mit den Appenzeller am Tisch gesessen sind und zum Mittag gegessen haben, natürlich eine Südwurst.
Das ist klar. Das gehört dazu.
Und das ist relativ schön gelaufen. Die Leute haben miteinander geschwätzt während der ganzen Zeit. Und sie haben sich können darstellen, die Appenzeller, und die anderen natürlich auch.
Und man ist auch ausgekommen miteinander?
Sehr. Und was mir eben an diesem Projekt, ich habe gerne, wenn es auch ein bisschen bösartig wird unter Umständen, sehr gefallen hat. Vor 500 Jahren war es also kaum möglich gewesen, dass ein Normalbürger mit Leuten aus den anderen Kantonen etwas zu tun hat. Und heute mit der heutigen Möglichkeit, der öffentlichen Verkehr etc., haben wir eben die Möglichkeit und darum sind die auch gekommen. Aber wir gehen doch eigentlich viel eher auf Lanzarote als auf Stanz. Das ist heute eigentlich nicht anders. Dann hat mir aber gestern jemand gesagt, aber der Unterschied ist eben der, wir gehen zwar auf Lanzarote, dann verstehen wir, oder auf New York, wo auch immer, dann verstehen wir aber die Sprache nicht von dem Land, können mit diesen Leuten nicht schwätzen und schauen, ob es noch irgendwo einen Schweizer Tourist hat. Und der kommt dann eben vielleicht durch Stanz. Das ist eben noch super.
Ich will gleich noch beim Appenzellerischen bleiben, Mirena Küng. Was ist es für Sie, das Typische?
Ja, sicher, die Gegendlandschaft ist natürlich ganz speziell mit dem Alpstein. Das ist ganz schön. Und dann die Leute sicher, sie sind schon speziell oder anders als die jenen.
Aber warum? Was ist denn so speziell?
Erstens, also ich bin ja kein typisch, ich bin viel zu gross für eine richtige Appenzellerin. Sie sind kleiner und dann halt der Charakter. Sie haben Zähne und ja, sie sind schon lustig, aber gleich auch melancholisch, können sie.
Aber sehr eigenständig, könnte man noch sagen.
Ja, so würde ich schon meinen. Wenn sie etwas im Kopf haben, dann ziehen sie es durch.
Und was würdet ihr denn sagen, wie sehen denn die Appenzeller die anderen? Also, jetzt sagt man denen die Aussenschweizer, oder wie würde man denen sagen?
wo ich die hat in Zürich gewohnt und dann sind wir hier raufgekommen, ins Appenzellisch, hatte ich das Gefühl, jetzt ist es vorbei, weil wir sind dann hier geblieben, auch wegen der Kinder. Es ist wunderschön, dass die hier aufwachsen können. Wir wohnen in Trogen. Ich habe das Gefühl, als Künstler kannst du vergessen, ich bin kein Maler. Es hat ja hier nur Landschaften, die du malen kannst. Und alles andere, was Kunst ist, die Wirtschaft, vor allem alle Museen, Galerien etc., das ist ja in der Stadt. Und dann kam Tschernobyl und dann konnten meine Kinder plötzlich nicht mehr können zum Bauern nebenan und Milch abholen. Und dann habe ich realisiert, weil es zu viel Cäsium im Gras gab, hat man nicht mehr die Milch direkt beim Bauer holen. Und dann habe ich eben realisiert, also es ist hier genauso Mittelpunkt wie in New York oder in Tokio. Es gibt keine Inseln mehr, auf die man die können zurückziehen können. Es ist überall eine Insel oder nie. Und ich empfinde natürlich das Appenzellerland schon ein bisschen als Insel, das ist ganz klar.
Aber wie würden Sie jetzt sagen, eben, also Sie haben ja auch den Blick noch von außen. Wie sehen denn die Appenzeller die anderen?
Die sind dafür da, dass ich mit jemandem kommunizieren kann.
Ja, das ist ja gut.
Ja, und zwar habe ich realisiert, als ich dann da eben zu Trogen gelandet bin, dass zum Beispiel die Zellweger, wo die Kaufleute, wo die haben Niederlassungen gehabt in Nyon und weiss ich wo überall, dass die sofort gespürt haben, es funktioniert nur, wenn man mit aussen kommuniziert, wenn man aussen geht und mit aussen handelt. Und das ist dann auch für mich so etwas wie ein Motto geworden. Du kannst hier nur überleben, wenn du mit aussen kommunizierst. Und es kommen dann eben durch das auch viele Leute zu uns, wie ich zu ihnen gehe.
Milena Küng, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben auch etwas nicht typisch Appenzellerisches, Ihre Grösse.
Genau.
Von wo kommt denn das?
Ja, weil der Vater ist ein Bündner, ist von Chur. Und die Mama ist aber von da, von Stinnig.
Mhm. Genau. Und ist das etwas, wo Sie viel darauf angesprochen werden?
Ja, wegen der Grösse natürlich schon, weil ich bin 1,84 und es fällt halt da schon ein bisschen auf.
Dafür haben Sie immer den guten Überblick.
Hat Vor- und Nachteil.
Milena Küng, Sie sind eine der schnellsten Skifahrerinnen in der Schweiz. Sie sind 25 und Sie sind hier aufgewachsen und ich glaube, mich tut jetzt niemand beleidigen, wenn ich sage, es ist sehr schön hier, aber es ist jetzt nicht unbedingt die klassischste Skiregion der Schweiz. Also, wie ist es zu dem gekommen?
Ja, meine Mama, sie hat uns einfach, sobald man konnte laufen, den ersten Winter, hat sie uns auf die Ski gestellt und dann ist sie mit uns Horn, eben Alp, das ist ja bekannt hier bei uns, hat sie uns einfach mitgenommen und so von gelernt Skifahren und dann ist man einfach jede freie Minute dort gegangen. Und dort hat es 2-3 Liftchen. Aber eben, wie Sie gesagt haben, nicht ein riesiges Skigebiet, aber langend und ist schön und ist gut und man kann schnell gehen und kommen.
Und wie ist es denn, also von dort, das ist ja mal als Kind fahrt man Ski, das machen ja noch viele Kinder. Aber nachher bei Ihnen ist ja dann das irgendwie mehr Talent herum gewesen, als jetzt einfach der Durchschnitt hat.
Ja, wie soll ich sagen, nachher habe ich halt angefangen Skirennen zu fahren und die Geschwister die haben mich mit und die Brüder. Und dann bin ich so reingekommen, bin in den Skiclub und Skiclub Stenig und nachher bin ich dann in den Regionalverband gekommen, noch SSV. Und dann ist halt alles so weitergegangen und ich hatte halt riesen Freude gehabt und habe es gegen gemacht und halt mehr erreichen.
Aber irgendwann haben Sie, glaube ich, eine Auseinandersetzung gehabt mit Ihrem Vater, der gefunden hat, jetzt kommt zuerst die Schule und nicht der Sport. Was ist dort das Problem?
Nein, es war so, ja, ich bin hier ins Gymi in Appenzell. Und dann nachher wäre der Schritt von der IO zu den Junioren. Und das bedeutet, dass man viel mehr sollte, oder, ja, trainieren sollte. Der Aufwand ist einfach viel grösser und da lässt sich mit der normalen Schule nicht vereinbaren. Und dann haben wir geschaut, ob es eine Lösung gibt mit Sportschulen. Und ja, damals hat halt der Kanton noch nicht finanziert. Und dann nachher habe ich hier die Schule fertig gemacht und nach der Matura dann wieder angefangen.
Aber ist es schlimm gewesen?
Ja, hat mich hier schon ein bisschen mögen. Natürlich, wenn du das Liebste oder das Beste musst aufgeben und aufhören. Und ich habe ja dann nicht gewusst, dass ich nachher wieder anfange. Ich bin dann einfach für mich jede freie Minute Skifahren, weil ich es also gerne tue. Aber trainiert sozusagen habe ich nichts. Und dann erst nach der Matura habe ich wieder recht angefangen.
Hans-Rudi Fricke, wie ist es eigentlich bei Ihnen mit dem Skifahren?
Ich habe nur so lange Skifahrt mit meinen Kindern, damit sie ein bisschen lernen Skifahren. Weil da hat es natürlich in der Nähe keinen Skilift gehabt, dann musste ich immer die Piste stampfen, damit die Kinder können runterfahren können. Das ist eigentlich das Einzige, wie ich Ski gefahren bin.
Und sonst Sport? Hat das bei Ihnen, wo Sie jung waren, ist das auch wichtig jetzt, wie bei der Birena Küng?
Ja, natürlich, sehr. Ich habe 1500 Meter bin ich gelaufen. Und ich bin ja in Gossau aufgewachsen. Und dort hat es dort mal keinen Club gehabt, wo man das hätte machen müssen. Dann haben wir den Läuferclub Gossau gegründet. Aber wir waren dann noch zwei Mitglieder. Und dann bin ich dann, zu Brühl auf St. Gallen und habe dann dort angefangen zu trainieren. Auf der Aschenbahn hat das dort mal hat's noch keine Tartanbahn gegeben. Und dann ist zu der Zeit ist gerade Hans-Rudi Knill, wunderbarer 1500-Meter-Läufer, hat sich vorbereitet für Mexiko, für die Olympiade. Und wir haben dann einmal dürfen Hasen spielen. Also wenn die drei Runden gemacht haben, oder dreieinhalb Runden, haben ein paar müssen vorauslaufen. Und zu einer ganz bestimmten Zeit haben die dann müssen an einer Marke, zum Beispiel 800 Meter, anführen. Und diese Aufgabe haben dann die Jungen gehabt, die gekommen sind. Und weil ich das zwei, dreimal durfte machen, hatte ich nachher das Gefühl gehabt, ich sei an seiner Teilnahme von der Olympiade eigentlich auch ein bisschen beteiligt.
Das kann man so sagen. Aber hat denn das nachher mit dem Sport irgendwann einfach aufgehört? Oder haben Sie dann einfach irgendwann nicht mehr so gern gerannt?
Ich bin dann ins Militär. Und dann ist es auch ein bisschen abgebrochen, der Kontakt zu Leuten automatisch. Was man noch eingebracht hat, wir sind damals auf Tenero ins Trainingslager. Und da habe ich meine erste Freundin, eine Baslerin, eine 400-Meter-Läuferin, habe ich da unten kennengelernt. Das hat es mir eigentlich gebracht.
Ist also gleich noch für etwas gut gewesen, kann man sagen. Mirena Küng, Sie fahren im Kader von Swisski, das ist der Schweizer Skiverband. Und da gibt es ja immer, im Frühling, haben Sie mir erzählt, sind die sogenannten Selektionen, also da werden alle eingeteilt. Und da sind Sie jetzt das letzte Mal quasi zurückgestuft worden, vom A ins B. Ist das jetzt schlimm? Ist das etwas?
Genau.
Ist das ein schlimmer Misserfolg? Oder wie?
Nein, also schlimm ist nichts. Man muss nie weh. Also ja, ich kann nichts ändern. Vor allem, ich bleibe in der gleichen Trainingsgruppe. Und das ist auch das Wichtigste. Ich trainiere gleich noch mit den gleichen Trainern wie letztes Jahr und alles. Und eigentlich ist einfach der Status, also auf dem Papier. Und darum macht es mir nicht so viel aus. Klar wäre es besser, wenn ich einen Mann Kader wäre, aber das ist nicht so schlimm. Und eigentlich ist ja eine knappe Sache, wegen 3 Punkten bin ich abgekehrt. Aber nächstes Jahr wiederholen.
Eben, und nächstes Jahr kann man wieder, also können Sie wieder raufrutschen. Also das ist quasi wie fließend. Ja.
Ja, am Schluss vom Winter wird dann alle abgerechnet. Und dann schaut man.
Mhm. Und das ist nicht für die Motivation, ein bisschen ein Dämpfer?
Nein, fast im Gegenteil. Wieder von hinten aufholen.
Mhm. Und noch mehr Gas geben.
Genau. Richtig.
Also, die Flicker, Sie haben vorne schon angetönt, dass Sie da gestern, wo wir jetzt sitzen, auf dieser Bühne ein Projekt, eigentlich Ihr neuestes Projekt gemacht haben. Das war ein Essen eben mit Leuten von Appenzell und von aussen. Und so wie ich das verstehe, geht es wirklich darum, dass man miteinander in Austausch, in Kontakt kommt. Das ist ja eigentlich bei Ihrer Kunst, so wie ich es verstehe, immer wichtig gewesen. Also, dass man kommuniziert. Sie haben zum Beispiel, Sie sind ein wichtiger Vertreter von der Mail Art. Also wenn man das jetzt direkt übersetzt, heisst das eigentlich Postkunst. Aber vielleicht da müssen Sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erklären dazu. Da geht es darum, dass man miteinander in Austausch kommt per Post.
Um 1980 kommen. Wir haben ja so ein Netzwerk, wo wir heute vorreden, schon in St. Gallen gehabt, vor allem unter Künstlern. Mhm. Und dann um 1980 kommen, haben die Leute, die man früher auch miteinander auf die Strasse ist und Plakate aufgehängt, heute würde man dem Street Art sagen, die Künstler haben plötzlich wieder angefangen zu malen und haben sich angefangen zurückzuziehen in ihre Atelier und die Türen waren dann eher zu, weil die haben ja etwas Tolles müssen neu entwickeln und malen und arbeiten. Man hätte nicht dürfen in der Konzentration stören. Und dann bin ich, wo nicht malen, plötzlich da gestanden und habe meine Basis vom Austausch nicht mehr gehabt. Und die an zufälligerweise habe ich entdeckt, um 1980 kommen, dass es anscheinend weltweit so ein Netzwerk gibt von Künstlern, die sich austauschen. Und dann habe ich mich in das Netzwerk eingeklinkt. Und heute würde man sagen, wir haben eigentlich mit untauglichen Mitteln Facebook oder das Internet gemacht. Wir haben es einfach über Post gemacht. Es hat einen grossen Vorteil gehabt, wenn ich mit einem in Amerika einen Austausch gehabt, ist mein Brief 14 Tage unterwegs gewesen. Dann hat er sich vielleicht eine Woche Zeit genommen, bis er mir eine Antwort gemacht hat. Und dann ist es 14 Tage gegangen, bis ich das bekommen habe. Das heisst, in diesem anderthalb, in dem Monat konnte ich mich weiterentwickeln. Und heute passiert das innerhalb von Sekunden. Ich kann mich ja gar nicht mehr entwickeln. Und das ist relativ wichtig, die Entwicklung.
Wann haben Sie, Mirena Küng, das letzte Mal einen Brief bekommen? So richtig einen schön geschriebenen Brief.
Das ist eine gute Frage. Zum Geburtstag, ja, Geburtstagskarte von einer Woche. Ja,
das ist eigentlich nur die einzige so, Gelegenheit, oder? Wo man doch noch irgendwie, oder vielleicht an der Weihnacht, oder, schreibt man auch noch ein schön geschrieben. Aber bei Ihnen, Hans-Rudi Fricke, Sie haben ja immer wunderbare Couverts gemacht, mit speziellen Marken. Da hat man eigentlich auch schon aufs Couvert zum Teil etwas geschrieben. Also abgesehen von der Adresse natürlich, von dem, was überkommt.
Schreiben war eigentlich gar nicht so wichtig. Ich hatte etwa 70 verschiedene Stempel zur Verfügung gehabt und habe etwa 120 verschiedene Marken gemacht, die so ausgesehen haben, als ob es echte Marken wären. Und dann habe ich das um mich versammelt und habe eigentlich etwa eine halbe Stunde Zeit aufgewendet für den anderen. Mein Beitrag war nicht unbedingt ästhetisch super, sondern dass ich Zeit austauscht habe mit dem anderen. Ich bin da gehockt und habe für den anderen etwas zusammengestellt und habe ihm das geschickt. Es ist nicht unbedingt umgegangen, dass man einen Haufen schreibt. Sondern das ist ganz wichtig, dass man sich Zeit schenkt. Wir haben dann gesagt, hier in den 80er Jahren, es sei ein Austausch von Energie und Zeit, die hier passieren untereinander. Und ich habe dann nachher gefunden, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, es ist eigentlich ein bisschen zu wenig. Ich möchte von diesen Leuten, wo man nur einen Brief in der Hand hat, auch ein bisschen mehr wissen. Und ich habe dann gefunden, jeder Künstler müsste ja eigentlich einen neuen Ismus gründen. Und dann habe ich Tourismus gegründet. Und zwar habe ich den Leuten geschrieben, natürlich mit einem kleinen Stempel, man sollte sich gegenseitig besuchen, man sollte sich auf den Weg machen zum anderen und man sollte den Raum, den Korridor, der entsteht zwischeneinander, sollte man nutzen. Das ist vielleicht auch die Änderung, die sich geht, dass man mit diesen Mitteln kann mit, kommunizieren kann, dass Grenzen keine Bedeutung mehr haben, sondern mehr der Korridor, der entsteht. Aber manchmal ist der Korridor zwischen dir und mir. Manchmal ist der Korridor, öffnet sich zu Amerika, wo man einfach mit dem Flieger nutzt. Und all das hat mich angefangen zu interessieren, wie früher.
Ja, und so sind ja dann die Leute auch gekommen.
Ja.
Die sind ja zu Ihnen auf Drogen gekommen.
Ja, natürlich. Und dann, ich habe die teilweise besucht und sie sind zu mir gekommen. Und bei mir an der Tür hat es ein Schild, da steht drauf Networker Hotel. Heute würde man dem sagen, das sei Couchsurfing, wo man die Leute einlädt und dass man, dass ich mir ihr Sofa kann benutzen kann. Und das war bei mir auch so gewesen. Wenn die Leute eine Europareise gemacht haben, hat sich mit der Zeit umgesprochen, dass meine Frau immer ein super Menü macht, wenn die hier ankommen, mit Knöpfli und Brotwürst. Und dass wir eine Waschmaschine haben, dass man die Wäsche relativ gut kann trocknen kann, dass wir bereit sind, dass wir 2-3 Tage bei uns auf Besuch sein dürfen. Und dann haben sie bei uns immer eine Zwischenstation gemacht. Und nachher haben sie sich wieder ins Gewühl von der Stadt von ganz Europa geredet. Das war unser Vorteil, dass die Leute eben dann zu uns gekommen sind.
Aber mich wir das heute auch noch? Ich weiss nicht, Mirena Küng, Sie sind ja sicher auf Facebook und da kennt man ja x Leute. Aber da geht man sich ja dann nicht besuchen. Da ist man auch mit Leuten in Kontakt, die man jetzt nicht unbedingt kennt. Oder würden wir denn die jetzt auch, würden Sie jetzt die da einladen?
Nein, ich lade schon nicht einfach jeden ein. Nein, selbst schon nicht. Schon die ich kenne, das ist schon anders, ja.
Natürlich macht man das. Ich bin jetzt seit 5 Jahren auf Facebook. Und wenn besonders bei den Künstlern, die geben einem die Chance, dass man sie auch ein bisschen kennenlernen kann. Man sieht, was sie für Werk macht, wenn sie die auf Facebook stellen. Und da, wenn wir, Frau und ich, heute eine Reise machen, gehen wir zum Beispiel auf Graz und treffen dort Leute, die ich nur über Facebook kennengelernt habe. Aber so weit der Austausch war, dass man voneinander auch etwas weiss. Und man kann fast sicher sein, dass wenn wir zusammen am Tisch sitzen, dass wir uns auch verstehen.
Also ist nie ein bisschen komisch?
Nein, das ist super. Das ist das Gefühl, wie wenn Sie ja, manchmal ist der Nachbar nicht einmal so nah. Es entsteht zwischen durch so Medien entsteht eine unglaubliche Nähe. Das war in der Mailart-Szene früher noch ganz ähnlich. Man hat sich, ich hatte zwar immer das Gefühl, wenn man sich dann trifft, jeder hat sein Swiss Army Knife im Hosensack und man geht gerade aufeinander los, weil es braucht doch mehr, als sich nur über Post kennenzulernen. Man muss sich eben begegnen, man muss sich schmecken, man muss miteinander schwätzen, man muss einander zeigen, wo man lebt. Das gehört natürlich alles dazu.
Aber über was redet man denn? Also da stelle ich mir vor, da sitzt man also jetzt in Graz, Sie und Ihre Frau und so, und dann wie fängt man denn da so das Gespräch an?
Das ist kein Problem, weil wir sind ja schließlich, ich bin jetzt 66. Wir haben dort einen Film kennengelernt, den ich eben über Facebook kennengelernt habe. Der war etwa gleich alt wie ich. Und wir haben beide einen Rucksack. Und meine Frau hat auch einen. Und das geht dann ja, 2 Minuten. Und dann ist man mitten im Zeug. Man kann ja einander erzählen, was man alles gemacht hat. Und je nachdem kann man auch Entwürfe miteinander haben, vor allem wenn man dann pensioniert wird und so weiter. Was macht man da? Ja, das ist super.
Mirena Küng, wenn Sie nicht wildfremde Leute treffen, haben Sie sicher in der Familie genug Leute, die Sie treffen können. Sie sind nämlich in einer ganz grossen Familie aufgewachsen. Sie haben 7 Geschwister.
Genau.
Wie war das? Mit so vielen Kindern in einem Haus und die 2 Eltern. Wie müssen wir uns das vorstellen?
7 Mädchen und im Bub, das ist ja noch speziell. Und die Eltern. Und ich bin die 2 Jüngste. Und ja, da läuft einfach alles neben. Eine kommt, die andere geht. Und einfach ein und aus. Und ja, die grösseren Schwestern haben mich auch aufgezogen. Oder da helfen wir einfach miteinander und teilt. Und ja, da ist schon etwas los die ganze Zeit.
Und wie ist denn dem Brüder gegangen? Also der hat also 7 Schwestern. Also ich wage nicht daran zu denken, wenn der die erste Freundin gehabt hat und die hat müssen heimbringen. Ich meine, das ist ja unglaublich.
Der hat es doch schöner gehabt mit uns. Nein, ja, das ist nicht auch so lustig bei uns. Ich weiss noch, wo die älteste Schwester den Freund mit hergebracht hat. Da ist die ganze Familie vor der Tür gestanden. Die ganze
Uiuiui.
Ja, ich auch, ich muss zugeben, ich war eine kleine, freche Mädel von der Tür. Und dann einfach eine nach der anderen eine Frage gestellt. Wo bist du, wie heiss ist und was machst du, was tust? Und dann ist der gestanden. Yeah.
Ist er gerade wieder gegangen, oder?
Nein, sie hat den Kuraten.
Ah! Dann hat er den Schock also überwunden.
Ja.
Sie müssen noch gleich noch ein bisschen erzählen wegen dem Skifahren. Das interessiert mich. Also bei so vielen Kindern, Sie haben gesagt, Ihre Mutter ist dann am Skifahren mit Ihnen, aber bei 8 Kindern ist ja das nicht so einfach. Also wie ist denn das rein organisatorisch gegangen? Also,
ja, das ist aber auch noch lustig. Da, wo noch nicht Skifahren konnte oder noch nicht laufen konnte, hat sie einfach auf den Balkon rausgespeit und Sepp hat in dir geschlafen und sie ist mit dem Rest Skifahren.
Und wo sie heimgekommen sind, hat sie noch geschlafen auf dem Balkon, oder?
Ja, ja. Friedlich. Ja. Verrossen bist du an der Luft. Und ist ein geschützter Balkon, hat niemand können ani und auch keine Tiere oder so. Und dann noch können, hat doch selbst schon geschlafen.
Sie haben ja erzählt, Mirena Küng, dass Sie da zu Appenzell in die Kantonsschule gegangen sind. Und ich nehme an, da hat sie jetzt in ihrer Klasse wahrscheinlich nicht gerade so viele Kinder mit so vielen Geschwistern. Ist das, also, haben denn die anderen manchmal ein bisschen komisch geschaut? Oder haben denn die sie manchmal ein bisschen gefragt, du, wie ist das bei euch daheim? Oder?
Ja, also da zu Appenzell nachher haben sie es dann natürlich gewusst. Und dann war es auch noch mal speziell gewesen. Aber ich merke es auch jetzt, wenn ich alle unterwegs bin oder wenn es da wieder gehört, lasst schon jeder zweimal wer und wie geht das und fragt noch. Ist schon eben speziell. Es gibt natürlich heutzutage schon noch mal viel. Aber da zu Appenzell auf dem Land noch eher. Aber jetzt, ach, Gauf, jetzt gerade, schon nicht gerade, überall.
Sie, Hans-Rudi Fricke, sind auch in einer grossen Familie aufgewachsen. Kann man sagen, also sie sind Sechste, also sechs Kinder gsi, sie sind der Älteste. Aber bei ihnen ist es ein bisschen speziell gsi, sie sind eine Art wie zwei Generationen gsi. Wie ist es zu dem gekommen?
Ich weiß es auch nicht genau, wieso, dass meine Eltern 10 Jahre gestoppt haben und nachher noch eine zweite Generation gemacht. Aber es hat dann einfach dazu geführt, dass ich ja dann relativ bald zum Haus aus bin und die neue Generation eigentlich gar nicht kennengelernt habe. Ich habe einfach ganz verwundert gesehen, dass meine Mutter, die zum Teil ganz anders als sie angegangen sind und anders erzogen hat, und habe sie dann mal darauf angesprochen und gefunden, hey, was ist los? Du gehst ja mit denen ganz anders um.
Also wie als anders? Haben Sie gefunden, die kommen, dürfen jetzt viel
ja,
mehr?
Ja, ich kann gar nicht sagen im Einzelnen, was es alles war. Und dann hat sie mir gesagt, ja, das und Sepp und das andere, das liegt heute einfach nicht mehr drin. Und ich habe gefunden, hey, das, man muss doch eine klare Strategie und eine Leitlinie haben. Und ich muss sagen, sie hat recht gehabt. Es sind gewisse Sachen einfach nicht mehr drin gelegen. Wie, man hätte die vielleicht auch nicht mehr gutiert.
Also machen Sie noch ein Beispiel, was?
Ja, ich kann es wirklich im Einzelnen nicht sagen, was es war. Ich weiss nur noch, dass ich widersprochen habe und dass ich mich empört habe. Und immer, wenn es um Empörung geht, das bleibt mir dann, aber ich weiss den Einzelheiten vielleicht nicht mehr. Einfach so, dass ich das Gefühl hatte, sie ist locker geworden. Man hat, ich habe das Gefühl gehabt, sie haben nicht mehr so klare Leitlinien gesetzt. Sie haben wahrscheinlich auch, weil sie erfahrener sind, sind die beiden Eltern, lockerer können damit umgehen. Ich hatte das Gefühl, bei uns sei in unserer Erziehung sei irgendwie viel mehr delegiert worden, quasi an die Religion und an Gott, der bestimmt, wie man das Leben sollte, gut leben sollte. Und das ist, hat nachher nicht mehr so eine grosse Rolle gespielt.
Also man hat die Zügel wie ein bisschen schleifen lassen bei den Kleineren?
So. Ja, oder hat eben Zügel in die Hand genommen und hat es nicht mehr delegiert an irgendeine Idee, sondern hat sich auch meine Eltern sich im Einzelnen überlegt, was ist jetzt da, was ist jetzt dort sinnvoll.
Wie ist das bei Mirena Küng, Ihrer Familie? Haben Sie jetzt das Gefühl, Sie sind ja auch eher wie der kleineren Gruppe, dass man da bei ihnen schon ein bisschen anders umgegangen ist jetzt wie bei den älteren Geschwistern?
Ja, ich denke schon. Sie haben es wahrscheinlich noch strenger gehabt, sie sagen es auch alle. Hätten sie haben dann und dann müssen da und da machen, wir haben es wahrscheinlich schon lockerer. Sie sind, ja.
Und als Älteste, Hans-Rudi Fricker, also ist das noch so eine Verantwortung gewesen, die sie manchmal gefunden haben, die ist ein bisschen schwer, oder?
Ich hatte zwei jüngere Schwestern und das war super. Ich kann auch gar nicht dazu sagen, ich war sehr selbstbezogen und musste mir irgendwie die Welt erschaffen. Und ich konnte gar nicht so schauen, was um mich herum passiert. Und das ist eigentlich geblieben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso man heute sagt, ich sei ein Künstler. Ich habe mir von Anfang an, ich habe das Gefühl, ich bin nicht sehr anpassungsfähig gewesen, sondern ich habe mir die Welt immer müssen neu erfinden. Und weil das nicht so mit dem übereingestimmt hat, was die Leute um mich herum gemacht haben, hat das auch gewisse Schwierigkeiten und Reibereien gegeben. Ich weiss nur, dass wenn ich einmal zur Schulklasse rausgekommen bin, dass ich immer sofort angefangen habe zu rennen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich dann später zum Sport gekommen bin, weil ich bin dann immer der gewesen, auf den es los sind. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich Sachen erzählt habe und gesagt habe, die einfach dem nicht entsprochen haben, wie sie denken. Und dann bin ich so immer der gewesen, auf dem man rumgeritten ist. Heute gäbe es wahrscheinlich für das Begriff, was da passiert ist. Aber ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Ich hatte hier ein Trottinett gehabt. Und ich war dann wahrscheinlich der schnellste Trottinettfahrer von ganz Gossau, weil ich immer davon nach der Schule.
Aber etwas müssen Sie jetzt uns noch verraten. Also jetzt sind Sie in Gossau aufgewachsen und Sie leben seit 40 Jahren zu Drogen. Aber der Ostschweizer Dialekt, der hat sich jetzt irgendwie gar nicht bei Ihnen wollen niederlassen.
Ich bin einfach resistent. Und da ist eigentlich auch, ich finde es sehr typisch, dass man, dass ich mich nicht über die Sprache sofort an einem Ort heimisch fühle. Ich fühle mich wahnsinnig verbunden mit Drogen und mit dem Appenzellerland. Aber durch das, dass ich nicht so schwätze wie da, kann ich mich auch nicht anbiedern. Ich gehöre nicht einfach dazu. Ich muss mir meinen Platz immer schaffen und erobern und mich ausdrücken, was ich bin. Ich bin nicht einfach da. Und das ist manchmal auch sehr schwierig. Der Roman Signer hat mir mal erzählt, sein Problem sei, weil er eben ein Nüsserigen ist und hier wohnt und der gleiche Dialekt redet. Wenn er etwas macht, das dem nicht entspricht, wie man sich hier verhält, dann ist er sofort ein Nestbeschmutzer. Wenn ich mit meinem Dialekt hier etwas mache, dann nimmt er mich einfach nicht ernst. Das ist gar nicht so wichtig, oder?
Es gibt doch einen lustigen Ausdruck, Mirena Küng. Fufut, wie heisst es? Die, die von... Fufut? Fufut. Genau, also er wäre so einer.
Ja, noch besser.
Ich möchte aber gleich noch schnell fragen, nochmal zu der Familie. Was würden Sie Mirena Küng jetzt sagen? Was haben Sie mitgenommen aus dieser Familie? Was ist so in den Rucksack rein fürs Leben?
Sich erzählen, eben hier läuft alles neben, anpassen, dass man sich sicher oder einander helfen. So ist ganz klar. Man schaut auf die anderen und kommt natürlich auch ein Gespür über das Wissen, denke ich. Und da lernt man schon viel und nimmt es mit. Oder gerade jetzt auch in der Skimannschaft sind wir ja auch 8-9 Frauen. Und hat viel Parallel, also kann viel vergleichen, läuft etwa gleich ab, wie daheim zum Teil.
Und merken Sie jetzt das zum Beispiel, dass andere, die halt nicht so viele Geschwister haben, dass die vielleicht auch mehr Mühe haben, dann in so einer grossen Gruppe halt sich irgendwie zu integrieren?
Ich denke, das merkt man schon. Mhm. Ja, es gibt eine Basis, wo Einzelgruppen sind oder gerade die Geschwister oder so, sind anders in gewissen Situationen. Ja.
Und bei Ihnen, Hans-Rudi Fricker, was haben Sie mitgenommen?
Relativ viel.
Schau.
Weil bei unserer Familie ist es so, der Vater hat angefangen in der Ostschweiz als Futtermittelhändler. Er hat bei einem so einem Händler gearbeitet. Und ist mit dem Velo und später mit der Vespa zu all diesen Bauern und hat ihnen versucht, einen Ballen Streu zu verkaufen. Das muss sehr schwierig sein für ihn. Und dann hat er sich gut geschafft, hat dann selber eine Firma geleitet und sich nachher selbstständig gemacht. Das hat für mich natürlich konsequent gehabt, dass ich als Bübli im niedersten Stand von einem so einem schon mehr als Hilfe, also Angestellten, haben sich meine Eltern weiterentwickelt in Film und ich habe das müssen mitmachen. Am Schluss haben sie an einem anderen Ort gewohnt, auch in Drogen, wo man ein Familienhäuschen hatte. Und ich habe in dem Sinn gar nicht gewusst, gehöre ich jetzt zu dem Stand, wo der Vater hatte, wo er angefangen hat? Oder gehöre ich zu dem Stamm von denen, die Teilfamilienhäusli besitzen? Und das ist vielleicht etwas ganz ähnlich wie beim Dialekt. Ich weiss nicht genau, wo ich hingehöre. Ich muss mir das immer erarbeiten. Und da bin ich eigentlich ganz froh für das, was ich heute mache, dass mir die Eltern das beigebracht haben. Auf eine Art durch das, wie sie einfach gelebt haben. Und dann spielt die Natur eine sehr grosse Rolle. Mein Vater war auch einer, der im Appenzellerland fischte. Ich habe dann allerdings erst angefangen zu fischen, als er gestorben ist. Man will ja sich gegenseitig nicht in den gleichen Feldern bewegen. Und als er dann nicht mehr da war, habe ich dann das Feld legen können.
Ist es frei gewesen?
Ja.
Sie hören es persönlich direkt von der Lady Open Air, von der Lady Wanderbühne zu Appenzell. Meine beiden Gäste sind der Konzeptkünstler Hans-Rudi Fricker und die Skirennfahrerin Mirena Küng. Mirena Küng, uns interessiert das natürlich jetzt schon. Jetzt ist es ja eigentlich Sommer und da kann man nicht so Ski fahren. Sie haben aber vorhin erzählt, vor der Sendung, Sie waren gestern Skifahren. Aber das ist eigentlich nicht das normale Training im Moment, oder? Also was ist so im Moment Ihren Alltag? Wie sieht der aus?
Also vor 2-3 Wochen bin ich schon auf der Ski gesehen, im Kaunertal auf dem Gletscher. Mhm. Und jetzt gehen wir aber nicht auf die Ski und gehen dann im Juli auf Zermatt. Und August, September gehen wir auf Südamerika, Argentinien und Chile trainieren. Und aber wenn wir nicht auf der Ski sind, dann ist ganz klar, ist ganz wichtig, das Konditionstraining. Und da habe ich einen Plan vom Konditraining, vom Konditrainer, und er sagt mir jeden Tag, was ich machen soll. Und
was sollten Sie denn da so machen?
Ja, also jeden Tag Krafttraining, gehe in den Kraftraum, B und Oberkörper, abwechslungsweise. Und dann dazu habe ich natürlich gehe ich viel springen, laufen, Velo fahren und eben viel hier zu Appenzell. Ich bin jetzt viel am Alpsten und das ist natürlich schon schön.
Und dann sind Sie auch daheim? Sie sind ja sonst viel unterwegs, oder?
Genau.
Also jetzt sind Sie mal wieder daheim?
Jetzt bin ich relativ viel daheim. Mache ich dann alles von hier aus und nachher bin ich eben gesponnen viel unterwegs und dann lebe ich dann auch gerne aus der Kufferen. Und jetzt geniesse ich schon mal von daheim aus da auch die Leute, kannst wieder mit Kollegen abmachen und siehst die wieder oder eben gehst in die Bäge und kennst alles. Und das ist schon schön.
Dann haben Sie mir gesagt, am Sonntag gehen Sie eigentlich normalerweise nur schlafen. Also wir können wahnsinnig froh sein, dass Sie heute gekommen sind. Also ist man dann einfach so erschöpft Ende der Woche, dass man nur noch am Sonntag im Bett liegen kann?
Schlafen und essen. Nein. Ja, ich trainiere vom Montag bis am Samstag. Also ja, schon recht hit, halt jeden Tag ein paar Stunden und gebe Vollgas und hole das Bestmöglichste raus. Und die Regeneration ist ganz wichtig für den Körper. Das gehört dann auch zum Training dazu, weil wenn ich jeden Tag trainieren würde, irgendwann ist das Training noch mehr qualitativ und es nützt ja dann auch nichts mit den Kunstschienen Übermüdung rein. Und der Körper braucht Ruhe und Pause. Und jetzt ist meistens gerade so, dass ich jetzt am Sonntag einmal Pause habe und dann mache ich nicht viel.
Und wenn Sie sagen, eben essen, wer kocht denn da rein? Ich stelle mir vor, Sie müssen ja wirklich sehr viel auch essen, weil Sie verbrennen ja wahnsinnig viel.
Ja, ich brauche viel und esse auch gerne. Vor allem viel Fleisch. Und eben dadurch, dass ich noch daheim wohne, habe ich eine liebe Mama daheim und ja, sie tut mir dann jetzt auch noch kochen am Mittag und sie weiß, wann ich brauche oder wie viel das ich brauche und ja, sie muss viel kochen. Halt einfach Gemüse, Salat, alle ausgeglichen Kohlenhydrate, Fleisch und alles. Und dann eben gehe ich auch gerne in die Bäge rein, gehe Rösti essen, das ist einmal auch ganz gut. Und ja, so abwechslungsreich.
Hans-Rudi Fricker, Sie haben ja auch für Ihre Kinder gekocht. Sie haben sich die Erziehungsarbeit teilt damals mit ihrer Frau. Ihre Frau hat immer geschafft in einem Heim für geistig Behinderte und sie haben sich das aufgeteilt. Wie hat das funktioniert?
Relativ gut, weil meine Frau sicher mehr verdient hätte als ich. Und darum bin ich dann eben zur Nacht gearbeitet. Also wenn sie um 5 Uhr fertig war, bin ich auf St. Gallen und habe dort als Hilfsarbeiter gearbeitet und bin dann vielleicht um 1-2 Uhr heimgekommen. Und am Morgen ist dann sie um 8 Uhr wieder gegangen und ich war dann da für das Kind. Und das hat super funktioniert. Es hat einfach dazu geführt, dass die Leute im Dorf das Gefühl hatten, ich sei ein Schmarotzer und meine Frau täte mich einfach unterhalten. Und ich täte dann etwa mal meine Kinder morgen vielleicht in die Schule oder in den Kindergarten führen und gehen noch ein Kaffee. Und viel später ist einmal jemand zu mir gekommen und hat gesagt, er müsse sich jetzt mal bei mir entschuldigen. Sie haben damals so über mich geschnürt im Dorf, dass sie einen, der sich einfach aushalten lässt von seiner Frau. Und sie haben viel später realisiert, dass sie eben nicht gesehen haben, dass ich die Nacht auf St. Gallen bin arbeiten, sondern sie haben noch gesehen, dass ich am Morgen noch einen Kaffee getrunken habe. Und das bin ich eigentlich froh gewesen. Das ist dann allerdings, ich habe bis etwa 93, vom 80 bis 93 in einem Verlag geschafft in St. Gallen. Und von dort hatte ich dann das Glück gehabt, dass ich meinen Ort vielleicht, ja, vielleicht ein Stipendium bekommen habe. Und im Jahr darauf vielleicht einen Auftrag, Kunst am Bau oder so etwas. Und dann habe ich etwa gleich viel verdient, wie wenn ich würde das ganze Jahr arbeiten würde. Und das ist super so weitergegangen. Ich war dann einfach mehr daheim.
Sie müssen noch erzählen, der Job, den Sie hatten, als Hilfsarbeiter in der Druckerei, der hat ja etwas mit Buchstaben zu tun gehabt. Das hat ja auch in Ihrer Kunst, ist das ganz wichtig. Ist das jetzt ein purer Zufall gewesen? Oder haben Sie sich das bewusst ausgelesen?
Nein, dass ich zu diesem Verlag gekommen bin, war sicher ein Zufall gewesen. Und heute funktioniert vieles anders. Trotz mal war es so, dass zum Computer aus auf einem langen Band die Spalten und Titel rausgekommen sind und ich habe nichts anderes gemacht von der Zeitung, die es am anderen Morgen dann geht, vom Tagblatt. Und ich habe nichts anderes gemacht, als mit dem Messer alle die Spalten und die Titel säuberlich ausgeschnitten, durch eine Wachsmaschine durchgelassen, dass sie hinten gewachsen worden sind und habe sie dann verteilt und der Metteur hat dann auch nach den Angaben vom Redakteur nachher die Seite umgebrochen. Ich bin also der Letzte und Unterste von dieser ganzen Hierarchie gewesen und habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt, weil das Besondere ist eben da gewesen, vor allem in den 70er Jahren, ich habe meinen Job nicht machen, um gewisse Anerkennung und ein soziales Feedback überzukommen. Sondern das habe ich bekommen über Kunst, weil ich sehr viele Leute kennt habe, weil die mich anerkannt haben. Und dann ist es gar nicht darauf angekommen, was ich jetzt für einen Job mache. Ich musste einfach schauen, dass ihm das Geld hineinkommt.
Sie haben ja später so Schilder gemacht, das ist auch ein wichtiger Teil für Ihre Kunst. Ich habe da ein Bild mitgenommen von Bahnen, wo man sieht, dass also es dann so, sie den Ort bezeichnen. Hat das etwas mit dieser Arbeit zu tun gehabt, wo Sie haben müssen Sachen ausschneiden? Hat Sie das irgendwie auf die Idee gebracht oder ist das jetzt zu weit hergekommen?
Nein, das glaube ich nicht. Nein. Das mit diesen Orten, oder List, oder Lust, oder
der Skepsis Lüge oder, ja.
oder Lüge oder so, das ist damit gekommen, wenn man so miteinander kommuniziert auf der ganzen Welt und einen Austausch hat, wie ich schon mal gesagt habe, gibt es irgendwie keine Grenzen. Und man kann sich auch den Raum selber definieren. Was bedeutet der Raum für mich? Und ich habe angefangen, die Räume anzuschreiben. Es ist ja so, dass die Schilder, die sind dann aus Aluminium und sind emailliert. Ich sage auch den Leuten, wenn sie so ein Schild haben, wo dann drauf steht, dort liest, sie müssen es nicht aufhängen, als ob es ein Bild wäre. Sie müssen es so an die Wand hängen, wie ein Schild, wie wenn der Raum voller Leute wäre und man muss noch lesen können, was sich in dem Raum sich abspielt. Wahrzahl oder weiss ich auch etwas. Und da kann man dann eben lesen, dass die Bedeutung von dem Raum jetzt ist Orterlist oder Orterinonie oder Ortertrauer.
Wo wären wir denn jetzt heute auf der Ladybühne, wenn Sie jetzt müssten dem Ort einen Namen geben? Mit der Frau Küng und mir, wo wären Sie da am Ort? Weiß nicht, der Sprache, des Austauschs?
Das Besondere ist, und das sind auch die vielen Missverständnisse mit meinen Schildern, ich schreibe nicht an. Die Leute, man kann ja die Schilder auch auf dem Internet kann man die kaufen und die Leute kaufen einfach nur Ortervision und vielleicht noch einmal eine Orterlist. Aber sobald es um Begriff geht, wo Ort der Krise oder Ort der Frage, das wollen die Leute nicht bei sich oder wollen, weil sie meinen, sie schreiben ihren Raum an. Aber ich schaffe Raum für die Auseinandersetzung von einem Begriff. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel, da könnte man doch Ort der Krise da anschreiben. Mhm. Und dann müssen sich alle mit dem auseinandersetzen, was in ihnen vorgeht, Standortbestimmung machen. Und nicht einfach Ort der appenzellischen Lebensfreude. Das würde ich jetzt nicht machen.
Das wäre jetzt zu einfach.
Auch wenn es so wäre.
Mirena Küng, wir haben vorhin von dem wirklich vollpackten Alltag geredet als Skirennfahrerin. Sie machen daneben aber auch noch Musik. Manchmal.
Ja, jetzt kann ich halt noch mal so viel gehen, weil ich viel fort bin. Aber wenn ich da bin, dann schaue ich schon, dass ich auch mitgehe. Eben mit den vier Geschwistern, also die fünfte, fünf Jüngsten spiele ich noch in der Appenzeller Musik.
In der Geschwister Küng heisst, ist der Name oder, von der Gruppe, oder?
Genau, ja. Ja, mit den Geschwistern. Und ich spiele Gige, daheim spiele ich noch Hackbrett, aber in der Musik spiele ich Gige, die zweite Stimme.
Und üben? Kommen Sie da noch dazu, oder?
Ja, wenn ich unterwegs bin, habe ich auch schon Gige mit in Lagen, so im Herbst auf Zermatt oder so, und dann spiele ich ab und zu ein bisschen. Aber es ist halt schon noch massen viel. Und auch wenn ich da bin, spiele ich schon ab und zu, aber nicht auch so viel. Ich bin nicht einmal auch so fleissig. Ich gehe dann eher spörteln oder springen. Aber spiele ich schon ab und zu zusammen.
Und was ist der Unterschied jetzt von der Musik und vom Sport? Also beides macht Ihnen Freude, Sie haben für beides viel Talent. Aber wenn Sie, was gibt Ihnen das eine, was das andere nicht gibt? Oder?
Ja, Skifahren, da kann ich natürlich nicht das Leben lang machen. Irgendwann ist dort fertig wegen dem Körper. Und Musik kann ich die ganze Zeit machen. Das ist natürlich sicher schön. Und ist ein guter Ausgleich zum Sport. Ist natürlich viel feiner und ruhiger und alles. Und es hat viele Gemeinsamkeiten. Aber ich tue momentan jetzt lieber Skifahren. Also ich tue gerne Musik, aber Skifahren ist momentan wichtiger in meinem Leben. Und jetzt mache ich es eben nachher, wenn ich dann nochmal aufhöre, dann nachher dann ich sicher Musik.
Aber eben, das denkt man schon, so im Spitzensport, dass man sagt, irgendwann kann ich das nicht mehr machen. Das ist irgendwie befristet.
Ja, irgendwann ist man dann zahlt dafür oder der Körper macht nochmal mit. Ich habe bis jetzt zum Glück noch nie grosse Verletzungen gehabt, also vom selben her sieht es gut aus. Und ja, aber ich überlege jetzt noch nicht, was mache ich echt, wenn ich nachher aufhöre? Oder? Jetzt fahre ich zuerst Vollgas Ski und dann nachher schaue ich mir dem vor zu.
Hans-Rudi Fricker, Sie gehen als Ausgleich fischen, aber Sie haben mir gesagt, Sie hätten gar nicht gerne Fisch.
Ja, das ist so. Also vor allem, ich fange ja vor allem Forellen. Und ich muss sagen, den Umgang mit diesen Gröten habe ich nie gelernt. Und ich schaue dafür, dass meine Kollegen gut versorgt werden mit Fisch.
Was ist denn, was Fische ihnen gibt? Man gibt ja Leute, die sagen, das ist ein bisschen langweilig. Oder? Man sitzt da stundenlang an einem Tümpel. Und
ich habe bei meiner Arbeit etwa Anagramm gemacht. Das heisst, mit den gleichen Buchstaben ein neues Wort bilden. Und ich habe einmal herausgefunden, ich weiß auch nicht wie, zufälligerweise herausgefunden, dass wenn ich schreibe, im Trüben fischen, und ich tue die Buchstaben umstellen, heisst plötzlich, scheint mein Beruf. Also, das ist eine gute Umschreibung für das, was ich mache, im Trüben fischen. Und sich vorstellen, das gilt für Kunst natürlich, wie fürs Fischen. Aber beim Fischen noch der Vorteil, dass mich natürlich vorstellen kann, dass darunter wahnsinnige Fisch und Zeugs um meinen Köder rumschwingt. Sie beißen halt einfach relativ selten an. Und dann noch etwas zu dem Mythos, man könnte sich erholen und es sei toll, wenn man geht fischen, Sie müssen sich vorstellen, entweder sie fangen nichts, dann sind sie frustriert, haben also viel mit sich selber zu tun. Und wenn sie fangen, dann haben sie sowieso einen Haufen zu tun. Und wenn sie zwischendrin noch nicht ganz frustriert sind und noch hoffen, sie fangen etwas, müssen sie dauernd den Köder wechseln und sie müssen schauen, dass, soll ich jetzt hochfischen oder soll ich tief fischen und dann wieder wechseln. Und auch, sie haben gar nicht die Möglichkeit, da etwas anderes zu denken. Und das ist wahrscheinlich das Geheimnis.
Ui. Jetzt wäre ich am Schluss noch fast vom Stuhl gefallen. Ich wünsche Ihnen beiden, Mirena Küng und Hans-Rudi Fricker, weiterhin viel Freude beim Fischen, beim Musiken, beim Skifahren, beim Kunstmachen. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie ins Persönliche gekommen sind und ich wünsche allen einen ganz schönen Sonntag.
Danke.
Das persönliche ist live aus der Ledico, der Wanderbühne in Appenzell. Gastgeber Janita Richner hat sich mit der Skirennfahrerin Mirena Küng unterhalten und mit dem Hans-Rudi Fricker, Konzeptkünstler, Technik Marco Gemperli und Hedi Massoudi. Heute in einer Woche feiern wir dann um diese Zeit den Start von unserer Wanderwoche Querfeld 1, und zwar zu Bischofszell in der Märtgasse vor dem Rothaus, von morgen um 10 Uhr bis in den Nachmittag rein. Wir haben dann verschiedene Gäste bei uns, es gibt Musik. Sie sind alle ganz herzlich willkommen dort. Anfangen tut dann der Wanderwochenauftakt mit unserer Persönlichsendung am morgen um 10 Uhr. Gastgeber Janita Richner hat dann zwei Kabarettisten eingeladen, den Joachim Rittmeier und den Florin Kavietzel. Also heute in einer Woche vor dem Rothaus, das Bischofszell. Wenn Sie so eine persönliche Live-Sendung am Sonntagmorgen verpassen, haben Sie immer die Möglichkeit, am gleichen Abend die zu hören, am 10 Uhr hier auf SRF 1. Und natürlich sind die Sendungen auch alle im Internet, srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.